Einander verstehen, miteinander leben.
Ein Beitrag der VHS-Gruppe Bewältigung der Umwelt zum UNO-Jahr der Behinderten.
Das Wort hat der Arbeits- und Sozialminister Herbert Ehrenberg. Er schrieb im Bundesarbeitsblatt im April 1980:
Ich kann nur wünschen, dass für das Jahr 1981 ähnliche Kommentare wie beim Jahr der Frau unterbleiben.
Vereint euch alle Nationen zum großen Behindertenfest. Wir wollen die Krüppel belohnen, sind diese auch schlimmer als die Pest. So lasst uns die Armen erheben, sozial in der allerschönsten Form. Denn sozial mit dem Wort sich zu geben, das gebietet die amtliche Norm. Denn sozial mit dem Wort sich zu geben, das gebietet die amtliche Norm.
Wir sind ein Kurs an der Volkshochschule in Frankfurt. Dieser Kurs heißt Bewältigung der Umwelt. Was unsere behinderten Teilnehmer erlebten, haben sie an einem Abend zu Protokoll gegeben.
Helga ist beim Frauenarzt. Sie möchte die Pille verschrieben haben. Arzt sieht auf den Rollstuhl. Sie brauchen doch keine Pille. Helga: Ich habe einen Freund. Arzt: Muss das denn sein, dass Sie mit Ihrem Freund schlafen? Wenn wirklich mal was ist, wird bei Ihnen sowieso abgetrieben.
Bernd: Er hat Gesichtsverbrennungen, ist im Rollstuhl unterwegs. Kommt eine Frau mit Hund entgegen. Der Hund springt am Rollstuhl hoch, sagt die Frau: Passen Sie doch auf, der Hund erschreckt sich doch, Sie sehen doch aus wie ein Ungeheuer. Zum Hund gewendet: Beruhig dich doch, Ido Fuzzi.
Thomas und Regina wollten in ein Kaufhaus. Sie fragten eine ältere Frau, ob sie die Tür aufhalten könne. Darauf antwortet sie überfreundlich: Aber selbstverständlich, das ist doch meine Christenpflicht.
Manfred steht mit fast voller Cola-Büchse auf dem Schoß am Zoo im Rollstuhl. Kommt eine ältere Frau vorbei, sie denkt, die Cola-Dose sei eine Sammelbüchse und wirft 2 Groschen hinein.
Bernd ist unterwegs. Er trifft einen Bekannten, sagt: Guten Tag. Bekannte antwortet: Gute Besserung.
So vieles im Leben geht leider daneben, wir sind uns darüber im Klaren. Man nennt dies behindert und sucht, wie man's lindert und weiß nicht, wie soll man verfahren. Behinderung hindert uns überall sehr, jedermann kennt dies vom Straßenverkehr. Im Rollstuhl zu sitzen, behendet zu flitzen, ja, darüber freu ich mich sehr. Ein Musterkrüppelchen brauchst nicht zu sein, steh nicht am Rande allein. Red mit uns, sing mit uns, sei mit uns froh. So schön ist es sonst nirgendwo.
Wir machen der Bevölkerung keinen Vorwurf. Wie sollte sich Behinderten gegenüber normal verhalten, wenn die sogenannten Fachleute baren Unsinn über Behinderte verbreiten? Die folgenden Zitate stammen aus dem 1978 erschienenen Buch Sonderpädagogik von Fritz Holzinger. Diese Sonderpädagogik ist im österreichischen Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst erschienen. Und dort kann man lesen:
Der Fresstrieb ist bei Behinderten oft nicht spezifiziert. Sie essen alles, was sie erreichen können, und geistig Behinderte nehmen auch Gras, Kot, Würmer und anderes zu sich. Mit zunehmendem Alter steigt das Nahrungsbedürfnis ins Unermessliche. Kinder räumen in der Nacht Kühlschränke aus, nehmen Essen vom Teller des Nachbarn, horten Nahrungsmittel in ihren Taschen und so weiter.
Vor allem bei geistig Behinderten zeigt sich eine lustige, unbekümmerte Grundstimmung, die mit übertriebener Heiterkeit, unverbesserlichem Optimismus und Selbstgefälligkeit einhergeht.
Der Sexualtrieb ist bei einem Teil der Behinderten nicht oder nur gering ausgeprägt, bei anderen übermäßig.
Bei geistig Behinderten finden sich exzessive Onanisten, die ohne jede Rücksicht auf die Umgebung den Akt vollziehen.
Vereint euch alle Nationen zum großen Behindertenfest. Wir wollen die Krüppel belohnen, sind diese auch schlimmer als die Pest?
Wie viele Behinderte es in der Bundesrepublik gibt, weiß niemand, denn es gibt keine verlässliche Statistik. Wir müssen von 6 Millionen Behinderten ausgehen. Das sind 10% der Bevölkerung. Jährlich werden etwa 50.000 behinderte Kinder geboren.
Was eine Behinderung ist, hat der Gesetzgeber nie genau definiert. Nimmt man aber den § 1 des Schwerbehindertengesetzes und die Eingliederungshilfeverordnung nach dem Bundessozialhilfegesetz, ergibt sich diese Definition.
Eine Behinderung ist ein regelwidriger Zustand von mehr als 6-monatiger Dauer. Die Schwere der Behinderung wird daran gemessen, um wie viele Prozentsätze die Erwerbsfähigkeit gemindert ist. Das Maß, an dem der Behinderte gemessen wird, heißt Minderung der Erwerbsfähigkeit, kurz MDE abgekürzt. Klipp und klar misst der Gesetzgeber Behinderte danach, was sie noch produzieren können.
Ihr Völker wollet uns rühmen, wir geben den Kranken das Brot. Doch diese, die müssen uns sühnen, verkrüppelt ist schlimmer noch als tot. Wir wollen euch alle erlaben durch unser barmherziges Fest. Denn die Feier, die macht uns erhaben und vergessen den ärmlichen Rest.
Selbst die Fachleute blicken nicht mehr durch, wer eigentlich für den Behinderten jeweils zuständig ist. Zuständig sind beispielsweise Gesundheitsamt, Sozialamt, Jugendamt, Schulamt, Arbeitsamt, Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk, Land und Bund. Es gibt örtliche Kostenträger und überörtliche Kostenträger.
Als gesetzliche Träger der Rehabilitation fungieren die Rentenversicherungsträger, die Unfallversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, die Kriegsopferversorgung, die Bundesanstalt für Arbeit, die Sozialhilfe und die Krankenkassen.
Daneben arbeiten aber auch noch die Wohlfahrtsverbände, Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonisches Werk, Rotes Kreuz und so weiter und die Elternvereinigungen der Behinderten.
Alles in allem sollen es rund 3000 verschiedene Stellen sein, die dafür Behinderte zuständig und in der Praxis eher nicht zuständig sind.
Doch Schluss nun mit all den verwirrenden Angaben. Hören wir, was einem arbeitslosen Querschnittsgelähmten, der zum Arbeitsamt fuhr, passierte.
Also letzte Woche war ich beim Landesarbeitsamt, ja, da gibt es in der Feuerbachstraße diese ZVS, also diese zentrale Stelle. Und dort gibt es also eine...
Für was?
Dort, ja, um für eine zentrale Arbeitsvermittlung.
Stelle.
Ja. Und dort gibt es also eine Stelle für behinderte Akademiker. Und dort sollte ich also mal hingehen, wurde auch hingefahren mit dem Behindertenbus. Und die sind also vorgefahren vor den Haupteingang und sind zum Pförtner rein und fragten, ob sie hier richtig sind. Sagt er, ja, tragen sie ihn hoch. Ja. Also, haben sie mich 10 Stufen hochgetragen. Dann hat der Pförtner oben angerufen zu dieser Stelle, wo ich hin sollte. Und sagte, ja, der Versehrte ist da. Worauf also nach wenigen Minuten eine Frau mit einem Schlüssel runterkam und ganz entgeistert gefragt hat, wie ich denn hier reingekommen wäre. Na, dann war ich also im ersten Stock und das war also ein kleines Büro mit sehr gepflegten Blumen. und sehr wenig Material auch auf dem Schreibtisch, was mich also etwas gewundert hat. Und und ich bin also dahin gegangen, um mich mal beraten zu lassen. Aber an sich passiert das umgekehrt. Die wollten also von mir wissen, wie ich mir jetzt diese berufliche Zukunft vorstelle und was für Chancen und Möglichkeiten ich schon ausfindig gemacht habe.
So vieles im Leben geht leider daneben, wir sind uns darüber im Klaren. Man nennt dies behindert und sucht, wie man's lindert und weiß nicht, wie soll man verfahren.
Jeder Betrieb muss 6% seiner Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzt haben. So bestimmt es das Schwerbehindertengesetz. Wer dies nicht tut, muss pro unbesetztem Platz und Monat bislang 100 Mark Ausgleichsabgabe zahlen.
Doch niemand hält sich an das Gesetz. Weder die privaten noch die öffentlichen Arbeitgeber erfüllen, von Ausnahmen abgesehen, die sogenannte Pflichtquote. 1980 stieg die Zahl der offiziell bekannten schwerbehinderten Arbeitslosen auf weit über 60.000.
Udo Gerhardt hat dazu einen Sketch gemacht, ein Solohörstück. Er simuliert den Anruf seines Chefs. Die Aufnahme wurde von seinem Kassettenrekorder übernommen.
Personalabteilung Schröder. Ach, guten Morgen. Ja, Herr Direktor. Jawohl, Herr Direktor. Wie bitte, Herr Direktor? Die Akte Mutig. Ja, nein. Ja, nein, nein, ja. Habe ich noch nicht bearbeitet. Ist ja auch nicht so wichtig. Warum? Tja, also, wissen Sie, Moment mal. Ach ja, also, die Frau Mutig ist nicht nur schwer beschädigt, sondern auch noch, wie schreibt sie hier, Rollstuhlfahrerin. Ja, Sie haben richtig gehört, Rollstuhlfahrerin. Wie bitte? Meine Meinung wollen Sie hören? Naja, also, ich bin jetzt 27 Jahre im Betrieb, ging jetzt ohne Rollstuhlfahrer. Sagen Sie doch mal selbst, sind wir hier ein Sozialfürsorger oder müssen wir hier Geld verdienen? Hier muss hart gearbeitet werden. Da kann man sich nicht solche Dinge umkümmern. Sehen Sie, ganz meiner Meinung. Jawohl. Jawohl, Herr Direktor. Ja, Herr Direktor. Was ist, wenn die jemanden ansteckt oder der Anblick überhaupt für die anderen Kollegen? Aber ich bitte Sie, lieber zahle ich hier 100 Mark monatlich oder so und bin dann alles los. Besser geht's doch gar nicht. Endlich mal ein Gesetz, das für uns auch was Gutes hat. Ich habe ja nichts gegen die Frau und auch nichts gegen Kriegsbeschädigte und Behinderte. Ich sehe mir auch immer 3x9 an und stifte jedes Jahr 5 Mark an die Aktion Sorgenkind mit Spendenquittung und so. Aber der Frau Mutig eine Absage schreiben? Das ist ja übrigens auch gar nicht mein Ressort. Da ist die Kollegin Rundstein da, die hat schon mal so eine Absage geschrieben, da hat die Bewerberin sich anschließend entschuldigt, dass sie sich überhaupt beworben hat. Nein, nein, Herr Direktor, das war richtig. Ein lecker Bissen personaltechnischer Absageliteratur. Wie bitte? Was wäre, wenn die Frau Mutig zu mir ins Büro kommen würde? Haha, da muss ich aber lachen. Ist ja gar nicht möglich, das ist ja eben das Schöne. Die kann ja gar nicht, selbst wenn sie will. Am Eingang sind ja nämlich 3 Stufen. Verzeihung, jawohl, Herr Direktor. Nein, Herr Direktor, selbstverständlich, Herr Direktor. Danke, geht schon in Ordnung, selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Wiedersehen, Herr Direktor. Dankeschön, Herr Direktor.
Behinderte, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht unterkommen, landen in einer der etwa 230 Werkstätten für Behinderte. Etwas mehr als 30.000 Behinderte arbeiten hier für die Industrie und werden meist mit einfachsten Montagearbeiten beschäftigt.
Ein garantierter Lohn, Kündigungsschutz und dergleichen steht ihnen nicht zu. Auch die Gewerkschaften kümmern sich nicht um sie. Wie willkürlich mit ihnen umgesprungen wird, zeigt ein Bericht aus einer Werkstatt für Behinderte, wo die Behinderten von 8 Uhr bis 16.30 Uhr arbeiten, um nach Dienstschluss dann ins angeschlossene Heim einzurücken.
Es gibt dort eine Ausschüttung monatlich, also so war es also zu meiner Zeit, ich bin seit einem Vierteljahr auch nicht mehr in der Einrichtung, von 1740 Mark für 30 behinderte Personen. 1740 Mark und für 30. Und die 1740 müssen unter diesen 30 so aufgeteilt werden, also leistungsgerecht, ja, behindertengerecht und so weiter. Und diese Aufgabe habe ich mich damals unterzogen und ich habe dann, also es blieb mir ja nichts weiter übrig, obwohl es höchst ungerecht ist, diese 1740 D-Mark habe ich also gestaffelt. Ich habe erstmal jedem Behinderten einen Sockelbetrag zukommen lassen von 10 Mark, damit auch der Schwächste überhaupt etwas an Taschengeld bekommen konnte. Vielmehr Arbeitsprämie, um Gottes Willen, Taschengeld gab es ja noch extra. Und das verbleibende Geld, ja, das waren also dann 300 Mark, die weg waren, da verblieben noch 1470 Mark, habe ich dann gestaffelt von 10 Mark bis 86 Mark. Ne? Das war der Höchstbetrag, ja. Es war also wenig genug. Später kam vom Landeswohlfahrtsverband ein Erlass, dass jeder Behinderte seinen Unterhalt, wird ihm etwas von seiner Arbeitsprämie für Unterhalt abgezogen, für Verpflegung und Heimaufenthalt. Das waren nochmal wie viel Prozent? 25%. Wurden also von diesen geringen Arbeitsprämien nochmals einbehalten. Und zwar noch mit der Begründung, dass auch der Behinderte lernen muss, dass er für seinen Unterhalt auch selbst aufzukommen hat. Vorher wurde aber schon die geringe Arbeitsprämie damit begründet, dass er ja also umsonst wohnt, umsonst verpflegt wird, Kleidergeld bekommt, Taschengeld bekommt. Jedenfalls blieben dann halt eben nur noch diese geringen Arbeitsprämien übrig.
Über den Umgangston in dieser Werkstatt liegen uns Auszüge aus den Heimakten vor. Danach wurde den erwachsenen Behinderten regelmäßig Prügel angedroht, ein Mädchen einfach mit Hure angeredet.
Als drei Behinderte zu einem Faschingsgaudi gingen, sagte ein Werkstattmitarbeiter:
Da fahren die richtigen Blindgänger.
Ein Mädchen sagte: Ich möchte mit Sie angeredet werden.
Antwort:
Sei nicht so frech, im Vinzenzstift sei der auch mit Du angeredet worden.
Merke, wer geistig behindert ist oder den Stempel geistig behindert abgekriegt hat, hat auch seine Persönlichkeitsrechte verloren.
Hinab in den sozialen Graben, zum Gruß reichen wir euch die Hand. Was wir euch geben, könnt ihr haben, drum danken es eurem Vaterland. Schon das Jahr des Kindes wirkte ungeheuer, und das Jahr der Frau bewegte noch viel mehr. Diese Feier, die ist uns viel zu teuer, und schon lange sind Herz und Kasse leer.
Behinderte werden von Geburt an sonderbehandelt, ausgegliedert. Sie kommen in Sonderkindergärten, Sonderschulen und besondere Transportdienste bringen sie dorthin.
Nach dem Gesetz fährt der Behinderte im Nahverkehr umsonst. Die Gemeinden kassieren dafür auch vom Bund eine Entschädigung, aber Rollstuhlfahrer und erheblich Gehbehinderte können nicht mitfahren. Straßenbahnen und Busse sind nicht rollstuhlgerecht gebaut, die Bahnsteige sind nicht erreichbar.
Einige Städte haben Transportdienste für Behinderte organisiert, die großspurig Behindertentaxi genannt werden. Dazu muss man seine Einkommensverhältnisse offenlegen, man braucht eine Genehmigung und muss die Fahrten viele Tage vorher anmelden. Wenn abends Kinos oder Partys aus sind, dann fährt das Behindertentaxi nicht mehr, denn ab 10, halb 11 ist meist Dienstschluss.
Straßenbahn fahren, das möchte ich seit Jahren, wenn ich nur nen Platz bei ihr hätte. Sie mag mich nicht leiden, so mag sie mir's neiden, ich rolle mit ihr um die Wette.
Wenn ein Rollstuhlfahrer mit der Deutschen Bundesbahn fahren will, muss er im Gepäckwagen reisen. Wir fragten Straßenpassanten, wie sie sich vorstellen, wie Rollstuhlfahrer mit der Bahn fahren, und erhielten diese Antwort.
Da gibt es doch auch so einen, bestimmt bei der Bahn, bestimmten Service, dass sie reingetragen werden, dass der Rollstuhl zusammengeklappt wird. Ja, ich weiß nicht, ob es da so Rotkäppchen gibt wie am Flughafen oder sowas.
Wie es wirklich zugeht, schildert Gusti Steiner.
Die Transportarbeiter, die Frachtarbeiter heben einem dann in den Wagen rein. Das ist also ein sehr, für mein Gefühl, gefährliche Sache. Denn ich habe immer dabei die Angst, ein kleines Kippen nach vorn und ich falle aus dem Stuhl raus. Und ich habe schon die unmöglichsten Situationen erlebt, also Armlehnen raus Und ich halte mich jetzt schon immer krampfhaft mit dem linken Arm an der Rückenlehne fest. Sonst, das ist also eines der unangenehmsten Gefühle. Und dann die Reisen natürlich im Gepäck waren. Die hat durchaus entwürdigende Züge in Gemeinschaft mit verderblichem Frischfleisch, Autoersatzteilen, Expressgütern. Und die Waren sind meistens auch hochgestapelt. Und ich habe das erlebt auf einer Fahrt am Rhein entlang. Dort saßen dann bis 2,40 Meter hoch Kartons. Und die kamen immer ganz gefährlich ins Schwanken. Und der Postschaffner, der Bahnschaffner, sah das auch, sagte immer, ei, der Bursch bremst aber heute wieder. Und hat es aber nicht mal weggeräumt. Und dann sind auch die Kisten zusammengebrochen, ja. Und hinter mir zu Boden gestürzt, sagt er, ah, brauchst du keine Angst zu haben, ist nur Trikotage drin. Und dann sagte er mir, als wir in Obernhausen hielten, sagte er mir, ja, jetzt haben sie aber Glück, dass sie hier nicht aussteigen wollen, denn in Oberhausen ist der Bahnsteig zu kurz. Da können wir auch kein Gepäck und kein Frachtgut ausladen.
Während die bundesdeutschen Spitzensportler die Olympischen Spiele in Moskau boykottieren mussten, kämpften die behinderten Spitzensportler in Arnheim in Holland um Medaillen. Das zweite deutsche Fernsehen berichtete nach der Aktion Sorgenkind darüber, mit schicksalsträchtiger Stimmlage der Reporter.
Als 1972 die Behindertenolympiade in der Bundesrepublik veranstaltet wurde, gab der Komponist der Olympiahymne, ein Hauptfeldwebel der Bundeswehr, dieses Interview.
Ich gehöre dem Heeresmusikchor 9 der 1. Luftlandedivision an und unser Musikchor richtet diese Spiele musikalisch aus. Und so kam von dem Organisationskomitee an uns ein Schreiben, ob wir in der Lage wären, eventuell für diese Spiele ob wir jemand hätten hier, der diese Hymne für diese Spiele komponieren könnte. Und da ich mich mit Komposition schon seit 1956 befasse, habe heute ca. gut 30 Kompositionen im Druck herausgebracht. Ohne die vielen Bearbeitungen habe ich diese Hymne komponiert.
Und haben Sie das irgendwie besonders berücksichtigt, dass es eben nun ein Olympisches Spiel der Behinderten sind?
Nein, ich habe mich so ausdrücken soll, vielleicht vom Üblichen vielleicht etwas abgewichen. Ich weiß nicht, wie es nun ankommen würde und wie es aufgefasst wird.
Eine Zuschauerin sieht die Behindertenolympiade wie eine Veranstaltung der Aktion Sorgenkind.
Die Leute müssen ja irgendeine Ablenkung haben, damit sie nicht immer an ihr Elend denken. Das ist die Absicht eigentlich. Deswegen haben die das ja gemacht.
Die Krüppel sonst nicht sehr gefragt sind. Wenn man aber mit ihnen Start machen kann, dann werden sie auch präsentiert.
Die deutschen behinderten Spitzensportler stehen international an dritter Stelle. Mit ihnen ist also Start zu machen. Kein Wunder, wenn dann die Musiker der 1. Luftlandedivision die heiteren Behindertenspiele mit dem Präsentiermarsch begleiten. Im preußischen Invalidengesetz von 1920 hieß es,
der Krüppel gehört als solcher in eine Anstalt.
An dieser Einstellung hat sich wenig geändert. Der Behinderte als solcher gehört ins Heim. Da ist der Unbrauchbare wenigstens aus dem Verkehr gezogen. Die meisten Heime liegen weit draußen vor der Stadt, im Grünen, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Und viele Heime liegen zudem noch auf einem Berg, sodass die Rollstuhlfahrer nicht alleine weg können.
Heimbewohner erzählen ihren Tagesablauf.
Also morgens um 6 wird aufgestanden, einen Kaffee getrunken, mit in der Regel von 7:30 bis 9. Das Frühstück wird im Tagesraum serviert. Jeder kommt, also wenn er in den Tagesraum hineinkommt, kriegt er in dieser Zeit sein Frühstück. Und dann gehen die Leute ihren verschiedenen Beschäftigungen nach. Einige sind, wie gesagt, berufstätig, die müssen schon um 8:30 zur Arbeit. Wieder andere gehen in die Beschäftigungstherapie. Und um 11 Uhr kommt der Essenwagen aus der Küche. Ein großer Kübelwagen mit meistens fürchterlichem Essen kommt dann, wird in den Essraum geschoben, beziehungsweise auf die Station. Und dann wird das Essen verteilt. Einzelne, die in den Betten liegen, werden in den Zimmern versorgt oder aber im Tagesraum. Viele müssen gefüttert werden. Und damit schnell abgeräumt, weil der Kübelwagen wieder zurück muss in die Küche. Wir haben auch einige Kinder bzw. Jugendliche, die noch die Schule besuchen. Die kommen erst um 1:30 aus der Schule und bekommen dann erst ihr aufgewärmtes Essen. Um 2 gibt es schon wieder Kaffee. Da wird ein Wagen in den Tagesraum geschoben. Und um 5 gibt es schon wieder Abendbrot. Das Abendbrot ist auch um 5:30 vorbei. Ja, die ersten gehen in der Regel um 7:30 zu Bett. Die letzten um 9:45. Zweimal in der Woche ist Fernsehabend. Dann zieht sich das allerdings hin bis 11:45, manchmal auch 11:30. So ist es zumindest auf der Meldestation.
Das Personal ist bei uns nicht so stark. Und manchmal ist es so, dass wir nur 2 Leute haben, dann fällt der Fernsehabend im Flach.
Vielleicht hat der eine oder die andere schon vermisst, dass hier von der Sexualität Behinderter nicht gesprochen wurde. Nun, das kommt daher, dass Behinderte in der Fachwelt als geschlechtsneutrale Wesen gelten. Es gibt Behinderte, die im Heim leben und geheiratet haben. Der Mann lebt jedoch weiter auf der Männerstation und die Ehefrau weiter auf der Frauenstation.
Bei einer Umfrage unter Schweizer Heimleitern wurde gesagt, die Behinderten hätten schon Probleme genug. Man solle ihnen nicht aufschwatzen, sie hätten sexuelle Bedürfnisse.
Die Mitarbeiterin eines Heimes berichtet von dem Fortschritt, dass die volljährigen Heimbewohner im Speisesaal gemischtgeschlechtlich essen dürfen.
Das war also schon erlaubt. Das durften also in den Esszimmern sich gemischt aufhalten. Aber es war halt schwierig bei der Benutzung der Bäder. Dazu muss man sagen, es gab auf jeder Etage ein Bad und eins sollte halt für die Männer unten sein und eins für die Frauen oben. Und es kam halt manchmal vor, dass oben das Bad oder unten das Bad belegt war und es wollte aber noch einer baden. Und da hatten wir halt keine Schwierigkeiten darin gesehen, dass auch die Männer in dem Frauenbad baden durften und die Frauen in dem Männerbad. Und da wurden aber doch einige Bedenken angemeldet, ob das so zu machen wäre. Da müssten dann die Frauen mit dem Bademantel durch das ganze Haus laufen. Und also es ist witzig, das zu erzählen, aber wir haben da echt einige Zeit darüber diskutiert, ne, ob das so machen wäre oder nicht.
Zuerst sperrt man Behinderte aus dem allgemeinen Leben aus, dann führt man die Opfer der Aussonderung vor, um an ihnen die eigene Wohltätigkeit demonstrieren zu können. Da leben Behinderte das ganze Jahr über isoliert, doch dann taucht die professionelle Nächstenliebe auf.
Alle Jahre wieder bringt einmal im Jahr der Sonnenzug des Münchner Caritasverbandes Behinderte ins Grüne.
Morgens um 7 ist das Verladegeschäft beendet, die Prominenz eilt herbei. Da treffen sich Kardinal, Sozialminister, Bürgermeister, die Frau des bayerischen Ministerpräsidenten, viele Kirchenvertreter und Militärs.
Der Bundesgrenzschutz sorgt für die Blasmusik.
Klaus Fussek beschreibt seine Eindrücke vom Sonnenzug 1980.
Um 7:40 Uhr ist Abfahrt. Ich höre, bitte Bahnsteig verlassen und das Verladegeschäft beenden. Ein Helfer zu einer behinderten älteren Frau, musst schon wieder scheißen? Komm, pack mal's. Pünktlich um 10:30 Uhr erreichen wir den Luftkurort Oberstaufen. Circa 150 uniformierte Soldaten des 5. Sanitätsbataillons stürmen im Laufschritt den Zug. In Reihenglied stehen da die Soldaten stramm, den Rollstuhl vor sich. Immer, wenn eine Nummer aufgerufen wird, ertönt ein »Hier!« und der zuständige Soldat tritt mit dem Rollstuhl vor. Anschließend Marsch zum Kurpark. Alle Soldaten sind für diesen Tag dienstverpflichtet. Der Tag gilt als Übung. Ein Verlassen des Rollstuhls gilt als Befehlsverweigerung. Befehl eines Kommandeurs: Wenn Ihr Rollstuhl nicht ins Konzert will, dann schieben Sie ihn eben irgendwo herum.
Mit den Behinderten lässt sich gut Reklame machen. Zum UNO-Jahr der Behinderten werden alle ihren großen Auftritt haben. Politiker und kirchliche Würdenträger, Geschäftsleute und Vereinsfunktionäre, Bürgermeister und Sparkassendirektoren, die dem Behindertenheim einen Scheck für einen Bus überreichen, damit die Armen doch ab und zu ihr Ghetto verlassen können.
Das nennt man?
Einander verstehen, miteinander leben.
Die einen werden ausgesondert und die anderen gedenken ihrer mit Spenden und guten Worten.
Sei konform mit der Norm und zum Schein für Reform, dann kannst du dich besser verkaufen. Stehst du außer der Reihe, bist du nirgends dabei, dann kannst du dich nur noch besaufen.
Im Juni 1976 fuhr eine 65-jährige Münchner Rentnerin für 3 Wochen einen Urlaub nach Griechenland. Sie zahlte dafür 1.512 Mark, wofür sie nach eigenen Angaben 4 Jahre gespart hatte. Doch das 540-Betten-Hotel Eritrea Beach hatte viele Mängel. Hauptsächlich fühlte sich die alte Dame jedoch von einer Gruppe schwedischer Behinderter belästigt. In der ersten Instanz entschied das Amtsgericht in Frankfurt-Höchst, der Klägerin seien wegen erheblicher Mängel im Hotel die Hälfte der Reisekosten zurückzuerstatten. Wörtlich heißt es in dem Urteil vom 16. August 1979:
Das Gericht ist im Übrigen der Auffassung, dass vorliegend eine Beeinträchtigung der Klägerin durch diese Gruppe nicht gegeben ist. Der Anteil der Behinderten an der Gesamtzahl der Gäste lag, auch wenn man den Angaben der Klägerin folgt, nicht über 7%. Dies führte nicht dazu, dass sich der Charakter des Hotels dermaßen gewandelt hätte, dass es als ein Sanatorium für geistig und körperlich Behinderte anzusehen gewesen wäre. Nur bei einer überwiegenden Belegung des Hotels mit Behinderten hätte die Klägerin aber auch insoweit einen Anspruch auf Minderung des Reisepreises geltend machen können. Ansonsten muss es ein Hotelgast, wie in sonstigen Lebenssituationen auch, hinnehmen, dass ein Teil seiner Mitmenschen körperlich oder geistig krank ist und die durch ihren Anblick möglicherweise ausgelöste seelische Belastung ertragen.
Die deutsche Touristin war mit dem mittlerweile an Neckermann und Reisen verkauften Unternehmen GUT-Reisen gefahren. Nun waren bei diesem Reisenunternehmen mehrere Beschwerden eingelaufen. So war beispielsweise ein deutscher Kegelclub in einem Hotel an der Costa del Sol auf Rheumakranke aus Schweden gestoßen und hatte behauptet, selbst das Essen habe nach der Salbe der Rheumatiker gerochen.
Deshalb wollte man, so wird es jedenfalls behauptet, ein grundsätzliches Urteil, ob die Anwesenheit Behinderter eine Beeinträchtigung des Urlaubes sei. Das Reiseunternehmen ging in die Berufung. Am 25. Februar 1980 schrieb die 24. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt diesen Passus ins Urteil.
Die Anwesenheit einer Gruppe von jedenfalls 25 geistig und körperlich Schwerbehinderten stellt einen zur Minderung des Reisepreises berechtigenden Mangel dar. Es ist nicht zu verkennen, dass eine Gruppe von Schwerbehinderten bei empfindsamen Menschen eine Beeinträchtigung des Urlaubsgenusses darstellen kann. Dies gilt jedenfalls, wenn es sich um verunstaltete, geistesgestörte Menschen handelt, die keiner Sprache mächtig sind, von denen einer oder der andere in unregelmäßigem Rhythmus unartikulierte Schreie ausstößt und gelegentlich Tobsuchtsanfälle bekommt. So wünschenswert die Integration von Schwerbehinderten in das normale tägliche Leben ist, kann sie durch einen Reiseveranstalter gegenüber seinen anderen Kunden sicher nicht erzwungen werden. Dass es Leid auf der Welt gibt, ist nicht zu ändern, aber es kann der Klägerin nicht verwehrt werden, wenn sie es jedenfalls während des Urlaubes nicht sehen will.
Doch nicht nur Krankes wollen wir stützen, es geht doch den Krüppeln gar nicht schlecht. Wir müssen die Ordnung beschützen durch unser Gesetz und unser Recht. Dass es Leid gibt auf der Welt, ist nicht zu ändern, das müssen die Schwachen verstehen. Doch die Richter in schwarzen Gewändern und die Starken, die sollen es nicht sehen. Doch die Richter in schwarzen Gewändern und die Starken, die sollen es nicht sehen.
Als das Urteil bekannt wurde, protestierten einzelne Bürger und die Medien sehr heftig. Deshalb berief das Landgericht Frankfurt am 24. April 1980 eine Pressekonferenz ein, auf der Vorsitzende Richter Dr. Tempel diese Erklärung abgab.
Durch eine, gelinde gesagt, unvollständige und tendenziöse Berichterstattung in Presse und Rundfunk ist in der Öffentlichkeit, vor allem aber bei den Behinderten, der Eindruck entstanden, als richte sich unser Urteil gegen alle Behinderten, insbesondere die körperlich Behinderten, angefangen von Arm- und Beinamputierten, über die Rollstuhlfahrer bis zu den Kontergangeschädigten. Mit Recht haben Öffentlichkeit und Behindertenverbände aus der Sicht dieser Berichterstattung insoweit allergisch und mit Protesten geantwortet. Objektiv gesehen geht diese Kritik an dem Urteil aber vorbei, da der zugrunde liegende Sachverhalt eine Gruppe von 25 schwer geistig Erkrankten betraf, und zwar psychisch schwer kranker Menschen, deren Gebrechen derart waren, dass jedem Einzelnen ein eigener Pfleger trotz der damit verbundenen enormen Kosten beigegeben wurde. Dass ein Teil dieser geistig kranken Menschen auch körperlich verunstaltet war, spielte bei der Entscheidung demgegenüber keine Rolle. Dass körperliche Behinderung kein Grund für einen Reisemangel darstellt, war uns ebenso selbstverständlich wie die Tatsache, dass die Körperbehinderten einer Eingliederung in der Gesellschaft bedürfen und ihnen insoweit auch kein Hindernis in den Weg gelegt werden darf. Darüber haben wir uns als selbstverständliche Tatsache im Urteil erst gar nicht ausgelassen. Und wir Richter bedürfen darüber keiner Belehrung, weder durch Protestschreiben noch durch Presseberichte und auch nicht durch Äußerungen von Ministern.
Mit den Ministern war der nordrhein-westfälische Sozialminister Fartmann gemeint, der von einem skandalösen Urteil gesprochen hatte, und der hessische Justizminister Günther, der sich öffentlich von dem Behindertenurteil distanziert hatte.
Frankfurt, da sprachen drei Richter eins recht. Behinderte Menschen sind für Urlaub schlecht. Sie stören und lassen der Seele eine Ruhe. Drum sprachen die Richter Entschädigung zu. Doch leider, da waren noch andere da. Behinderte Menschen und Freunde, na klar. Die fühlten in ihrem Menschen sich verletzt und
schon wieder die Messe, man wett. Die Presse, die blieb Gott sei Dank auch nicht stumm. Sie nahmen den Richtern ihr Urteil recht krumm. Gedanken an früher, die wurden schnell wach. Faschismus, Vernichtung, das gab großen Krach.
Ein deutscher Richter braucht keine Belehrung. Dafür belehrt er aber andere, wenn dies auch in eine rhetorische Frage verkleidet ist, dass älteren Menschen und Schwangeren der Anblick geistig Behinderter doch wohl nicht zuzumuten sei. Auch über die Möglichkeiten der Integration, das heißt der Eingliederung Behinderter, weiß er einiges zu berichten. Zunächst tut Richter Dr. Tempel so, als überließe er die Beantwortung aller Fragen einem objektiven Betrachter, doch am Ende seiner Rede sagt er klipp und klar, dass geistig Behinderte den Urlaub von Touristen beeinträchtigen.
Meine Beisitzer und ich überlassen die Beurteilung dieser Frage jedem einzelnen objektiven und emotionsfreien Betrachter dieses Einzelfalles. Er wird zu entscheiden haben, ob ein Reiseveranstalter, der laut Prospekt einem nach einem Jahr harter Arbeit von Stress geplagten Reisenden, möglicherweise auch dessen Kindern, älteren Menschen oder Schwangeren die schönsten Urlaubswochen des Jahres verspricht, in einem solchen wie hier gelagerten Fall seine Vertragspflicht erfüllt hat. Eine Integration auch dieser geistig Schwerbehinderten in unsere Gesellschaft ist sicher wünschenswert. Wie weit sie sich verwirklichen lässt, vermag ich nicht zu sagen. Dafür bin ich nicht kompetent. Nur so viel. Verwirklichen lässt sie sich sicher nur im Bereich des medizinisch Machbaren und sicher nur durch gegenüber solchen Problemen aufgeschlossenen Menschen, insbesondere geschulten Kräften und wahrscheinlich nur in Kleingruppen. Unseres Erachtens aber nicht im Urlaub durch Zwang und plötzliche Konfrontation mit einer Häufung solchen Elends.
Dr. Tempel traute sich zwar ein Urteil zu, aber auf der Pressekonferenz verwechselte er ständig geistig Behinderte mit Geisteskranken oder psychisch Kranken. Körperbehinderte im Rollstuhl nannte er Rollstuhlkranke. Er musste zugeben, dass er die so lebhaft als tobsüchtig geschilderten Behinderten nie gesehen hatte, sondern sich auf die Darstellung der Touristin verließ. Der Richter musste sich vorhalten lassen, dass er ein Bild vom geistig Behinderten wiedergegeben habe, wie es dem Vorurteil entspreche, aber nicht der Realität. Er habe Vorurteile zu objektiven Tatbeständen erhoben.
Die Richter mit ihrem Gesetz unterm Arm, es wurde den Herren ganz mulmig und warm. Sie wollten ihr Urteil gerichtfertig sehen, doch damit da blieben sie recht einsam stehen. Die Schwestern und Rechter wiegten sich ganz schlicht, die Körperbehinderten meinten sie nicht. Doch geistig Behinderte schlagen Genuss, das wären die Menschen, bei denen sei Schluss.
Inzwischen war die Kunde vom Frankfurter Behindertenurteil bis nach Schweden gelangt. Bengt Lindqvist, Präsident des Zentralkomitees der Behindertenorganisation in Schweden, erklärte:
Aber es gab überhaupt keine geistig Behinderten unter diesen jungen Leuten. Und was der Richter von Schreien und was er da sagt, das begreife ich überhaupt nicht. Es sind ruhige, nette Leute, die sich wie andere junge Leute benehmen. Und ich vermute, dass sie sehr froh waren, als sie im Urlaub waren. Aber so sind ja die meisten jungen Leute. Sie waren ja zwischen 16 und 22 Jahre alt. Und hat sich, soweit ich verstehe, wie andere junge Leute im Urlaub benommen.
Als nun auch noch bekannt wurde, dass in der schwedischen Gruppe überhaupt kein einziger geistig behindert war, dass einige der Behinderten sogar studieren, wurde das Behindertenurteil vollends zum Ärgernis. Behindertengruppen und Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet riefen für den 8. Mai zu einer Demonstration auf.
Die Rechnung, die war ohne uns hier gemacht. In unseren Köpfen, da hat's laut gekracht. Drum stehen wir heute vom Landesgericht. In unserem Namen war die
5000 Demonstranten, so die Schätzung der Polizei, kamen nach Frankfurt und wollten kundtun, dass dieses Urteil nicht im Namen des Volkes gesprochen sein könne. Es war die größte Demonstration, die jemals von körperlich und geistig Behinderten gemeinsam mit Nichtbehinderten veranstaltet wurde. Jens André Püschel, Schülersprecher des Rehabilitationszentrums in Neckargemünd bei Heidelberg, wo 800 Behinderte leben, sagte dabei:
Wir haben keine Möglichkeit, beispielsweise der freien Schulortwahl, und sind gezwungen, in Zentren zu leben, die durch ihre Heimordnungen den Behinderten in einen verwalteten und teilweise sogar entmündigten Bürger zweiter Klasse verwandeln. Wir unterscheiden uns mit unseren Bedürfnissen in keiner Weise von unseren nicht behinderten Mitbürgern. Unsere verschiedenen Behinderungen erfordern nur eine andere Bewältigung der Umwelt als die sogenannte normale Lebensform des Bundesbürgers. Wir wollen uns ohne Hemmung in der Gesellschaft frei bewegen können, ohne dass unsere Empfindsamkeit durch die Vorurteile anderer empfindlich verletzt wird. Dauernd mitleidig vorwurfsvollen Blicken bzw. Äußerungen Nichtbehinderter ausgesetzt zu sein. Es ist unserer Ansicht nach, gerade nach diesem Urteil, dringend notwendig, dass Ihr Bewusstsein, meine Zuhörer, für unsere Situation geschärft werden muss. Denn Sie können auf vielerlei Art und Weise der Nächste sein, der in unsere Situation gerät. Wir wollen weg von dem Image, dass nur ein isoliert lebender Behinderter ein zumutbarer Behinderter ist. Dazu ist allerdings gegenseitiges Verständnis und die Auseinandersetzung beider Gruppen miteinander notwendig und nicht sozial kaschierte Ablehnung. Denn nur die Bereitstellung von Finanzmitteln für unsere Wiedereingliederung reicht einfach nicht aus. Was wir wollen, ist volle Gleichberechtigung in allen Bereichen des menschlichen Lebens.
Der Frankfurter Behindertendemonstration liegt nicht zuletzt darin, dass die Behinderten aus ihrer Rolle des duldsamen Büßers, des passiv Leidenden ausgebrochen sind und ihre eigene Stärke, ihre eigenen Werte demonstrierten. Sie begreifen, wie die Rede des Behindertenrehabilitationsberaters Gusti Steiner zeigt, das Frankfurter Urteil nicht als Justizpanne, sondern als Folge einer Politik, die Behinderte ins Ghetto verweist.
Wir schämen uns für diese Richter. Wir fordern die Richter. Wir fordern die Richter dieses Landes auf, sich von diesem Urteil und von solchen Äußerungen zu distanzieren. Wir verlangen von unserem Justizminister, dass er sich bei den schwedischen Behinderten für diese Richter entschuldigt. Wir fragen die Bevölkerung, ist dieses Urteil im Namen des Volkes gesprochen? Wir rufen unsere Mitbürger auf, sich mit uns zu solidarisieren. Das Frankfurter Schandurteil muss aus der Welt. Wir schlagen vor, dass die Richter Tempel, Steinert und Pohl, die dieses Schandurteil gesprochen haben, vom Justizdienst beurlaubt werden, damit sie sich in einer Werkstatt für Behinderte betroffen. Wer heute geistig Behinderte diskriminiert, diskriminiert morgen Körperbehinderte. Und wird die Zukunft vielleicht dann so aussehen, dass Menschen mit Glatzen, Falten, krummen Beinen oder großen Nasen ausgesondert werden, nur weil sie der Norm oder einem Schönheitsideal nicht entsprechen. Nicht darum, allein den Vorsitzenden der 24 Zivilkammerrichter Tempel anzugreifen. Es ist angesichts der Empörung vieler einzelner Bürger und der Massenmedien heute leicht zu schreien, Tempel weg. Wer sich hier empört, dass Behinderte nicht in ein Touristenhotel gehören, muss sich auch empören, dass Behinderte in Sonderschulen, in Sondereinrichtungen, Behindertenghettos verbannt werden. Richter Tempel und seine beiden Kollegen sind Opfer einer Politik, die Behinderte in Sondereinrichtungen aussondern. Sie haben nur nachgeplappert, was üblich ist. Das Frankfurter Urteil muss aus der Welt geschafft werden. Das Frankfurter Urteil muss aus der Welt geschafft werden. Aber auch jede Politik, die Behinderte in Ghettos verbannt. Tempel, Steinert, Pohl, das Urteil kennen wir wohl. Es tut uns furchtbar stinken, das Urteil muss verschwinden.
Zur Frankfurter Demonstration war aus Schweden der geschäftsführende Direktor des Bundesverbandes für bewegungsbehinderte Kinder und Jugendliche angereist. Per Olof Kallmann vertrat jene schwedische Gruppe, die der deutschen Touristin zum Ärgernis wurde.
Im Urteil steht, dass es sich um eine Gruppe geistig und körperlich schwer behinderte Jugendliche handelt. Wir, die den Urlaub veranstaltet haben, wissen, dass sich kein geistig Behinderter unter den Teilnehmern befand. Es waren nur und ausschließlich Körperbehinderte. Das Gericht hat uns, die verantwortlich waren, nicht gebracht. Es wäre leicht gewesen, sich ein richtigeres Bild der Situation durch einen Brief oder ein Telefongespräch zu verschaffen. Aber das Urteil ist bedrückend auch, wenn es in diesem Fall auf falschen Voraussetzungen baut. Die geistig Behinderten sind in den meisten Ländern und klar in Deutschland die tiefste Stufe der Mitbürger. Wir freuen uns, dass das Gericht die Behinderung der Gruppe so falsch aufgefasst hat. Dadurch kommen Attitüden zum Ausdruck, die man wohl niemals nur Körperbehinderten gezeigt hätte. Wir haben erlebt, wohin es führt, wenn man Unterdrückung und Diskriminierung nicht bekämpft. Wir in der schwedischen Handicapbewegung nehmen darum mit Kraft Abstand von diesem Urteil, das wie ein Echo der Vergangenheit ist. Wir fordern, dass das dass das Urteil für ungültig erklärt wird, damit das deutsche Rechtswesen wieder mündig erklärt werden kann.
Wir wissen, dass das deutsche Grundgesetz hier diese Diskriminierung verbietet. Da kann es auch nicht eine zweite Klasse Mitbürger geben, die man mit diskriminierenden Urteilen niederhalten kann. Wir fordern, dass man dem deutschen Grundgesetz in Geist und Meinung folgt.
Die Rechnung, die war ohne uns sehr gemacht, in unseren Köpfen, da hat's laut gekracht. Drum stehen wir hier heute vorm Landesgericht, in unserem Namen war dies Urteil nicht. Mim Truderedera, Mim Truderedera, das Urteil ist bescheuert, deshalb sind wir heute da. Mim Truderedera, Mim Truderedera, das Urteil ist bescheuert, deshalb sind wir heute da.
Das Frankfurter Behindertenurteil hatte noch verschiedene Nachspiele.
Im Juli 1980 versuchte eine Delegation schwedischer Behindertenverbände, dem Justizminister in Bonn 154.000 Protestunterschriften zu überreichen.
Doch der Minister war verhindert. Den Schweden wurde erklärt, das Urteil sei ein Einzelfall, eine Panne, die in der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit gefunden habe.
Die Schweden berichteten, dass die ersten Gruppen nicht mehr nach Griechenland fahren können, weil sich die Hoteliers weigern, schwedische Behinderte aufzunehmen.
Begründung: Deutsche Touristen könnten klagen.
Jene, die das umstrittene Behindertenurteil zustande brachten, reagierten auf ihre Weise. Die Rentnerin, die für den Anblick Behinderter einen Teil ihrer Reisekosten zurückbekam, indem sie Körperbehinderte für tobsüchtige Geistesgestörte ausgab, klagte erneut, und zwar gegen den Fischer Taschenbuchverlag und den Autor einer Dokumentation über das Urteil. Sie fühlte sich beleidigt, weil ihr Name in der Dokumentation enthalten war. Sie gewann. Der Richter, der auf einer Pressekonferenz nicht einmal geistig Behinderte und Geisteskranke unterscheiden konnte, ging ebenfalls zum Gericht. Die Richterkollegen der dritten Zivilkammer gaben ihm in einer einstweiligen Verfügung Recht, ohne die Beklagten, den Autor und den Verlag überhaupt gehört zu haben. Fazit: Nicht jene, die für das Behindertenurteil verantwortlich sind, wurden von der Justiz belangt, sondern jene, die falsche Behauptungen zurückwiesen und sich gegen ein ungerechtes Urteil stellten. Im Falle der Klägerin und im Falle des klagenden Richters drohte das jeweilige Landgericht eine Ordnungsstrafe bis zu 500.000 Mark an.
Wir haben diese Summe zu vergleichen mit dem, was einem Behinderten an Schmerzensgeld zusteht. Dies ist zwar juristisch nicht vergleichbar, aber der Vergleich sei erlaubt.
Für den Verlust eines Auges gibt es, so die Zeitschrift Medizin heute, bis zu 22.000 D-Mark.
Für eine Unterschenkelamputation 35.000 D-Mark.
Für eine Oberschenkelamputation 60.000 D-Mark.
Für eine Querschnittlähmung 150.000 D-Mark.
Der Bundesgerichtshof hat 1976 entschieden, dass für ein 15-jähriges Mädchen, das einen Schädelbasisbruch erlitt, Geruchs- und Geschmackssinn verlor, dessen Gehirnfunktion dauerhaft geschädigt ist, 20.000 D-Mark Schmerzensgeld genug seien, um einer Aufblähung des allgemeinen Schmerzensgeldgefüges, so wörtlich, entgegenzuwirken.
Der Bundesgerichtshof hielt es 1976 auch für richtig, ein Mädchen, das völlig gelähmt und keiner geistigen Betätigung oder Sinneswahrnehmung mehr fähig ist, nur ein Schmerzensgeld von 30.000 D-Mark zuzubilligen.
Gerichte haben in der Vergangenheit das Schutzbedürfnis einzelner Bürger gerne über die Bedürfnisse Behinderter gestellt. In Lüneburg beispielsweise klagten 4 Bürger gegen einen Sonderkindergarten in ihrer Nachbarschaft. Argument: Aber kann ich mich noch in meinen Garten setzen, wenn nebenan 15 solcher Kinder sind?
12.000 Lüneburger Bürger solidarisierten sich mit den Behinderten und sammelten Unterschriften. Noch nie hatte die Stadt eine solche Solidarität erlebt. Doch das Landgericht entschied, die Kinder gehören, nach der Bauordnung, nicht ins Wohngebiet.
1980 ist ein Rekordjahr an Diskriminierungen.
In einem jugoslawischen Hotel durften Behinderte ihre Zimmer nicht verlassen, damit sie mit den Gästen nicht in Berührung kämen.
Im bayerischen Brandenburg wollten Anwohner des Christophorusheimes einen Erweiterungsbau gerichtlich verhindern. Sie klagten über unmenschliche Schreie der Behinderten, befürchteten eine Wertminderung ihrer Grundstücke und sahen den Fremdenverkehr gefährdet. Ihr Wortführer: Ich will nicht neben einem Friedhof für Lebende wohnen.
Das Bundessozialgericht musste einem gehunfähigen geistig Behinderten beispringen. Eine Ortskrankenkasse hatte dem Behinderten einen Rollstuhl verweigert. Begründung: Die Anschaffung verstoße, nun kommt es wörtlich, gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot.
In Gummersbach wurde ein Spastiker von einem Gastwirt vor die Tür gesetzt.
In Tübingen wollte ein Pächter einer Gruppe Behinderter den Lokalbesuch verbieten, weil, auch das wieder wörtlich, er und seine Familie den Anblick Behinderter in solcher Anzahl nicht ertragen können.
In Reutlingen-Rappertshofen verweigerte der Geschäftsführer eines Supermarktes Heimbewohnern den Zugang, weil er Rollstuhlfahrer in Gruppen nicht in sein Geschäft einlasse.
In Volkach wurde einer Gruppe von 20 Nichtbehinderten und geistig Behinderten der Eintritt in das Gasthaus verweigert.
In Fornsbach-Murrhardt wurde einer Gruppe von 6 geistig Behinderten und 4 Begleitern der Zutritt zu einem Gartenlokal verwehrt. Die Polizei musste sogar eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufnehmen. Gäste, die sich mit den Behinderten solidarisierten, wurden vom Wirt kurzerhand mit rausgeschmissen.
Schließt euch zusammen, wehrt euch, leitet Widerstand.